Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judicum. Noah, freust du dich heute wieder hier zu sein, mit mir einen Fall zu besprechen?
Ja, es geht, um ehrlich zu sein, mir geht es heute nicht so gut, aber für unsere Zuhörer bin ich natürlich immer da. Deswegen, ich freue mich, dass du hier den Fall vorbereitet hast, Simon, und ich mich so ein bisschen zurücklehnen kann heute.
Das freut mich aber auch, dass du so motiviert bist, dann trotzdem heute hier noch diese Folge aufzunehmen. Ich habe auch hier heute wirklich eine süße Folge für dich vorbereitet. Dann wollen wir einfach mal anfangen. Ja, heute geht es nämlich um das Thema Tierhalterhaftung. Tierhalterhaftung kommt im Studium vielleicht ein bisschen zu kurz, geht oft unter. Ich weiß nicht, Noah, wie es dir da ging. Hattest du im Studium irgendwann mal was mit der Tierhalterhaftung zu tun? Ich nämlich nicht.
Also, ich glaube, ich habe noch nie so richtig mich damit auseinandergesetzt. Deswegen sehr gut, dass du heute das hier vorbereitest.
Genau, weil das Besondere auch an der Tierhalterhaftung ist, die Stellung der Anspruchsgrundlage im Verhältnis zu bestimmten anderen Auffangvorschriften. Dazu kommen wir dann aber im Rahmen der Falllösung. Für die heutige Folge habe ich mich von einem Fall inspirieren lassen, den wir im Referendariat diese Woche behandelt haben. Den habe ich jetzt mir natürlich so ein bisschen abgeguckt, habe den leicht abgehandelt und aus dem Gedächtnis runtergeschrieben. Trotzdem habe ich mich natürlich wie immer nicht lumpen lassen, euch ein passendes Urteil unten in der Beschreibung zu verlinken, falls ihr dann auch irgendwie von einem Gericht mal den aufbereiteten Fall sehen möchtet. Das ist natürlich nicht so gutachterlich, so wie wir es heute machen. Nach ein paar Worten von unserem Sponsor geht es dann auch schon mit dem Fall los.
Judicum wird euch präsentiert von Talent Rocket, der größten Karriereplattform für JuristInnen. Talent Rocket wünscht dir viel Spaß mit der neuen Folge von Judicum.
Die Klägerin K. war mit ihrem Ehemann in einem Spa-Hotel in Bad Soden untergebracht, um ein wenig vom Alltag abzuschalten und das Leben zu genießen. Noah, das könntest du übrigens heute auch gerne mal machen, nachher schön ein bisschen ins Spa-Hotel gehen, ein bisschen
Ja,
was, ein bisschen abschalten, ne?
hätte ich
Ja.
gestern schon machen sollen. Ja.
Und genau, der Zimmernachbar von der Klägerin K, und zwar der Beklagte B, hatte seine geliebte Katze Caroline mitgebracht, da seiner Meinung nach Katzen auch ein Spa-Wochenende verdienen. An dem Samstagnachmittag des Wochenendes fand K. dann Caroline auf ihrem Bett. K. hatte nämlich morgens vergessen, das Fenster zu schließen und Caroline war wohl ins Zimmer gehuscht. Dabei war dann der K. natürlich bewusst, dass es sich hierbei um die Katze ihres Zimmernachbarn handeln muss. K. versuchte jetzt, den kleinen Rabauken wieder aus dem Fenster zu scheuchen, was jedoch nicht funktionierte. Caroline wirkte vielmehr unbeeindruckt von den Scheuchversuchen und saß weiterhin friedlich auf dem Bett der K. Als K. dann versuchte, Caroline hochzuheben und aus dem Zimmer zu tragen, biss die Katze zu. Der Biss verursachte eine schmerzhafte Wunde an der linken Hand von K. Aufgeschreckt vom Schrei der K., die natürlich ja, sich ein bisschen wehgetan hatte beim Biss, rannte Caroline dann letztendlich aus dem Zimmer. Die Wunde an der linken Hand musste dann in den folgenden Tagen im Krankenhaus behandelt werden, damit sich diese nicht entzündete oder sonst verschlimmerte. Und die nicht näher definierten Kosten hierfür verlangt K. jetzt von B. heraus. Jetzt vielleicht ein kurzer Bearbeitervermerk an der Stelle der Vollständigkeit halber, als wäre das jetzt eine Klausur hier. Jegliche Rechtsverhältnisse mit Versicherungen, also Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, die einen eventuellen Anspruch von K. gegen B. hier vereiteln würden, die sind hier außer Betracht zu lassen. Und jetzt fragen wir uns, Noah, was für eine Anspruchsgrundlage, was für ein Anspruch kommt hier in Betracht, wie K. von B. die Kosten des Krankenhausaufenthaltes und auch natürlich hier die Heilbehandlungskosten herausverlangen kann.
Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, es besteht kein vertragliches oder quasi vertragliches, geschweige denn sachenrechtliches Verhältnis. Ich würde jetzt einfach mal auf das Deliktsrecht gehen und sagen, ja, Schadensersatz aus unerlaubter Handlung, also so in die Richtung 823 BGB würde ich erstmal reinschauen.
Ja, das ist grundsätzlich erstmal sehr richtig. Hier ist jetzt aber die Besonderheit, dass wir eine spezielle Anspruchsgrundlage für die Tierhalterhaftung haben. Es wäre also jetzt ein Fehler, an dieser Stelle nur bzw. direkt auf den Paragraphen 823 BGB einzugehen. Richtig ist hier nämlich der Paragraph 833 BGB. Und jetzt kleine Anmerkung an diejenigen, die jetzt an diese Norm niemals von selbst gedacht hätten. Wenn man ab dem Paragraphen 823 BGB mal ein bisschen weiterblättert im Gesetz, gibt es ein paar spezielle Anspruchsgrundlagen, die den Paragraph 823 quasi ersetzen. Am bekanntesten ist davon wahrscheinlich der Paragraph 826 BGB, vor allem aber auch durch den Dieselskandal hier an der Stelle. Das ist nämlich die vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Bei mir im Examen letztes Jahr kam zum Beispiel auch der Paragraph 844 BGB dran, also die Ersatzansprüche Dritter bei der Tötung eines Menschen. Hier in dieser Examensklausur war es in Kombination mit dem Verfolgerfall, den wir vor kurzem auch besprochen haben. Das war Staffel 2, Folge 21. Also wir haben hier wirklich eine Kombination in Podcast-Folgen, die was mit den Examensklausuren zusammen
ja, wunderschön, Simon.
Zu tun hatten. Ja. Wenn ihr also mit einer unerlaubten Handlung in der Klausur konfrontiert werdet, dann hilft ein Blick hinter den Paragraphen 823 BGB oftmals weiter, um nicht den Schwerpunkt zu verpassen. Kommen wir jetzt aber mal zum 833 BGB, also der Tierhalterhaftung. Noah, wärst du so nett?
Ich weiß schon. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Ich soll es jetzt vorlesen, ne?
Genau.
Okay, ich lese mal jetzt den Satz 1 vor. Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines anderen Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
Genau. Und man merkt jetzt schon, aus dem Wortlaut lässt sich erstmal nicht ablesen, dass das Verschulden des Tierhalters hier irgendwie nachgewiesen werden muss. Das liegt daran, dass es sich beim Paragraphen 833 BGB um eine Gefährdungshaftung handelt. Das heißt, der Halter eines Tieres soll grundsätzlich erstmal dafür einstehen, wenn das Tier Mist baut. Unabhängig davon, ob der Halter jetzt hier irgendwie sich Verschulden zukommen lassen muss oder nicht. Da das jetzt eher eine etwas unbekanntere Norm ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir ganz kurz die Voraussetzungen erstmal durchsprechen. Das heißt, erstmal sagen, was für Voraussetzungen hat er überhaupt. Und dann besprechen wir die auch im Detail. Wir brauchen zunächst einmal ein Tier.
Also Paragraph 90a BGB.
Ja, kann sein. Habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber kann sein, ja. Wir brauchen eine Rechtsgutsverletzung, die Kausalität des Tierverhaltens und der Rechtsgutsverletzung. Wir brauchen eine typische Tiergefahr. Was genau das bedeutet, das besprechen wir gleich. Eventuell kommt hier ein Mitverschulden auch in Betracht. Dann brauchen wir natürlich einen Schaden. Und ganz am Ende besprechen wir dann noch einen eventuellen Entlastungsbeweis, den wir dann auch noch konkret definieren. Fangen wir jetzt aber erstmal mit der Voraussetzung an des Tieres. Nora, was würdest du sagen? Ist die Katze ein Tier?
Boah, es ist schwierig. Katzen haben auch dämonische Seiten. Aber ich würde sagen, ja. Ist ein Tier.
Ja, also das ist...
Würde ich jetzt einfach mal annehmen.
Natürlich, komplett unproblematisch. Die Katze ist hier ein Tier. Jetzt brauchen wir noch eine Rechtsgutsverletzung. Auch eher unproblematisch in diesem Fall hier. Wir haben hier eine Bisswunde und eine Bisswunde stellt eine Verletzung der körperlichen Integrität, der Kader bzw. der körperlichen Gesundheit. Jetzt hier haben wir hier natürlich ein Tierverhalten, das heißt ein Biss. Und dieser Biss, der ist natürlich auch kausal für die Rechtsgutsverletzung, also für die Verletzung der körperlichen Integrität bzw. der Gesundheit der K. Kein Problem. Viel interessanter wird es bei der typischen Tiergefahr, denn es muss sich, wenn der Paragraph 833 BGB vorliegen soll, muss sich eine typische Tiergefahr realisiert haben. Was heißt das? Man kann es sich eigentlich so merken, dass das Verhalten des Tieres über die bloße physische Anwesenheit hinausgehen muss. Es handelt sich bei der typischen Tiergefahr um das der Natur des Tieres entsprechend unberechenbares und instinktgemäß selbstständiges Verhalten des Tieres und der damit verbundenen Gefährdung von Leben, Gesundheit oder Eigentum Dritter. Als Beispiel kann man es hier anführen, dass bei einer Biene zum Beispiel der Stich die typische Tiergefahr ist. Jetzt ein Negativbeispiel, wenn ein Pferd beim Reiten durch den Reiter gelenkt wird, also selbst nicht lenkt, sondern ja, natürlich rennt das Pferd noch selbstständig, aber der Reiter lenkt es so ein bisschen, dann liegt eben keine typische Tiergefahr vor, weil eben der Reiter das Pferd gelenkt hat und es sich hierbei nicht um instinktives Verhalten handelt. Hier haben wir ja, den Biss einer Katze bei Annäherung durch eine fremde Person und den Versuch des Hochhebens. Ich glaube, hier kann jeder, der schon einmal mit einer Katze zu tun hatte, sagen, dass es sich bei einem Biss in dieser Situation um eine typische Tiergefahr handelt, die sich hier realisiert hat. Ich weiß nicht, Noah, wie du das siehst, aber... Ich kann da auch aus eigener Erfahrung typischer Tiergefahr
ja,
sprechen.
Ich hatte auch Katzen.
Der BGH erwähnt diese Voraussetzung übrigens nur in einem Nebensatz. Also es ist wirklich eine Voraussetzung, die man in der Klausur natürlich begründen muss, aber die im echten Leben in solchen Fällen tatsächlich eher nebensächlich behandelt werden. Ich zitiere jetzt einfach mal den BGH, um es kurz zu verdeutlichen. Entscheidend ist, dass der Kläger durch den Katzenbiss, in dem sich die typische Tiergefahr der Katze verwirklicht hat, verletzt worden ist. Also der BGH hat es wirklich einfach nur in so einem Nebensatz gedroppt, dass das sozusagen die typische Tiergefahr ist, der Biss. Wir haben also diese typische Tiergefahr und jetzt können wir daran denken, ob sich hier eventuell ein Mitverschulden der K ergibt nach § 254 BGB. Hier kann man jetzt diskutieren und wie ich finde, eigentlich fast schon alles vertreten. Noah, was meinst du? Also welche Argumente würden dir jetzt hier einfallen zu einem Mitverschulden?
Naja, also die K hat sich ja selbst dazu entschieden, die Katze, auf die Katze zuzugehen und sie dann zu berühren oder hochheben zu wollen. Sie wusste, dass die Katze vom Nachbarn ist und hätte gegebenenfalls vorher auch einmal bei dem Nachbarn klingeln können. Andererseits könnte man sagen, dass die Katze sich ruhig verhalten hat und er bis plötzlich und unerwartet irgendwoher auch kam.
Ja, ich glaube, das sind auch so die wesentlichen drei Aspekte, die man hier beachten muss. Also wirklich so, der Nachbar war eigentlich ja nebendran, beziehungsweise man hätte wenigstens mal klopfen können und fragen können, ey, hier ist deine Katze, kannst du die vielleicht mal abholen, dass es ein bisschen sicherer ist. Naja, andererseits natürlich, Katze war ruhig, es hat jetzt keine irgendwie Hinweise darauf gegeben, dass die Katze angreifen könnte. Und dieser dritte Aspekt war noch, dass ja die K sich selbst auf diese Katze zubewegt hat und es sozusagen selbst entschieden hat, diese Katze hochnehmen zu wollen. Ich würde jetzt persönlich tendenziell von, ich sag mal, 20% Mitverschulden ausgehen tatsächlich, weil K erst beim Nachbarn hätte klopfen können und damit die Gefahr minimieren können. Ja. Wichtig wäre in einer Klausur natürlich an dieser Stelle einfach nur, dass das Problem hier gesehen wird, also das Mitverschulden, und auch diskutiert wird, hier so ein bisschen diese Argumente anzubringen, die in Betracht kommen. Und dann kann eigentlich jeder für sich selbst entscheiden, auf was für ein Ergebnis er kommt. Also wir haben das zum Beispiel auch im Referendariat besprochen. Da gab es jetzt einige, die sind auf den Punkt gekommen, nee, hier liegt kein Mitverschulden vor. Ja, die Katze hat sich ruhig verhalten. Die hat keine Hinweise darauf gegeben, dass sie angreifen würde. Deswegen durfte die K da hingehen, die Katze hochheben. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, diese anderen Argumente, die man hier eventuell noch mit einbringen kann. Wir gehen jetzt im Rahmen dieser Folge einfach mal von 20% Mitverschulden aus. Weiterhin bräuchte man natürlich einen Schaden, der entstanden ist. Und dieser Schaden, der ist hier relativ simpel. Das sind die nicht näher definierten Kosten des Krankenhausaufenthaltes und die Heilungskosten. Als letzter Punkt wird dann noch der Entlastungsbeweis ganz interessant. Entlastungsbeweis, was meine ich jetzt eigentlich damit? Noah, kannst du vielleicht mal ausführen, worauf ich hier vielleicht hinaus will?
Du möchtest hier auf den Paragraphen 833 Satz 2 BGB hinaus. Ich lese dir mal kurz vor. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde.
Genau, also es ist grundsätzlich eine Entlastung dieser Haftung möglich. Allerdings haben wir jetzt hier in genau diesem konkreten Fall natürlich keinen Fall von dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder des Unterhalts des Tierhalters. Ne? Wir haben hier eine Katze, die einfach nur ein Haustier ist, die wird nicht irgendwie für berufliche Zwecke genutzt, die dient auf jeden Fall nicht der Erwerbstätigkeit des Beklagten, also des B, und auch nicht des Unterhalts. Und darüber hinaus ist aus dem Sachverhalt auch nicht erkennbar, dass B diesen Entlastungsbeweis überhaupt angeführt hat. Und das wäre hier tatsächlich nötig. In welchen Fällen das jetzt hier tatsächlich besser in Betracht kommen würde, wäre beispielsweise der klassische Fall, dass bei einer Reitschule ein Reitschüler irgendwie vom Pferd fällt oder das Pferd den runterwirft und dabei irgendwie Verletzungen entstehen. Dann haben wir natürlich ein Tier, was nicht bloß ein Haustier ist, sondern wir haben wirklich ein Tier, das der Erwerbstätigkeit des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, beziehungsweise des Unterhalts. Und dann kann man darüber diskutieren, inwiefern bei der Beaufsichtigung des Tieres, ja, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet wurde. Das hat so ein bisschen was vom Paragraphen 831, wie ich finde. Ich glaube, kann man auch ganz gut sehen. Also beim Verrichtungsgehilfen ist es sehr ähnlich, dass es diesen Entlastungsbeweis gibt, den, wenn man ihn auch anführen kann, den auch relativ simpel, finde ich, anführen kann. Also man muss ja irgendwie nur glaubhaft machen, dass man tatsächlich diese Sorgfalt beobachtet hat. Hier in dem Fall aber, wie gesagt, kommt das gar nicht erst in Betracht. Und demzufolge ist der Anspruch in Höhe von 80% zu bejahen. Und da wir den Anspruch aus § 833 BGB hier jetzt bejahen, entfällt der Anspruch aus § 823 BGB sozusagen, da er subsidiär gegenüber dem speziellen Anspruch aus der Tierhalterhaftung ist.
Ich überleg dir das mal. Der BGH entscheidet dann jetzt darüber oder hat darüber entschieden mit dem Katzenbiss und so. Also, dass das wirklich bis hoch zum BGH geht.
Es ging, es muss man dazu sagen, natürlich in dem Urteil weniger um den Katzenbiss an sich, sondern um andere Rechtsfragen noch. Ne? Das war natürlich dieser etwas lustig klingende Fall mit dem Katzenbiss. Natürlich muss man da auch sehen, dass derjenige, der von der Katze gebissen wird, ab und zu auch Folgeschäden davontragen kann. Also je nachdem, wo man natürlich an der Hand von den Zehen getroffen wird, wenn es jetzt beispielsweise zwischen den Fingern ist, dann kann man da schon motorische Schwierigkeiten von haben, dass man irgendwie die Finger nicht mehr bewegen kann, dass ein Nerv getroffen ist und das hat dann wirklich erhebliche Auswirkungen auf das Leben des Betroffenen, ne? Wenn da jetzt irgendwie ja, eigentlich jahrzehntelang der Finger davon beeinflusst ist, dann ist schon sehr, sehr wichtig, wie das Gericht dann jeweils entscheidet. Ich meine, im Zweifel hat man für sowas auch dann eine Haftpflichtversicherung des Tieres, beziehungsweise auch eine Krankenversicherung, aber dennoch, das sind durchaus relevante Rechtsfragen. Aber wie gesagt, unten in der Beschreibung ist ein Urteil des BGH verlinkt, da ging es auch um so einen Katzenbiss, auch andere Rechtsfragen, aber ist eigentlich mal ganz interessant, sich sowas durchzulesen.
Ja, vielen Dank, Simon, dass du heute die Folge vorbereitet hast. War sehr entspannt. Ich konnte auch gut folgen.
Ja, ich hoffe, dir geht es dann nächstes Mal auch besser und dann kannst du wieder richtig durchstarten mit der neuen Folge. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf.
Wir nehmen ja auch immer so kurz vor knapp auf, ne? Immer so, manchmal einen Tag vorher, manchmal sogar noch am selben Tag. Also
ja, aber das
ist ja auch
das
schön.
Funktioniert ja ganz gut, ne? Ja, ja. Das finde ich auch ganz gut, ne? Da können wir, bleiben wir auch ein bisschen am Ball. Genau.
Ja, nur manchmal muss man halt da ein bisschen spontan sagen, hey, heute läuft es nicht so gut. Oder, ja.
Ich glaube, das ist auch einfach nur menschlich und das kann jeder nachvollziehen. Alles klar. Ich würde sagen, wir verabschieden uns für heute. Und
5 Sterne wären nice.
Okay. Dann noch eine kurze Werbung. Wenn ihr uns irgendwie 5 Sterne geben könntet auf Spotify oder auch Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr es gerade hört, wäre natürlich mega nice. Das sehen wir dann direkt. Und das freut uns auch jedes Mal, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen. In dem Sinne würde ich sagen, wir schalten mal ab und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.